Okay, dann legen wir los. Willkommen zu dieser neuen Episode von Artikel 7. Das ist Episode 20. Wir sprechen in diesem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz. Wir sind hier im Berner Käfigturm, einem geschichtsträchtigen Ort, live vor Publikum. Und wir sprechen auch in dieser Episode über unser Kernthema, die Lage der Menschenrechte in der Schweiz, die, wie wir wissen, nicht überall so gut ist, wie wir uns das wünschen. Allerdings heute in einer etwas anderen Form, parce que nous ouvrons notre perspective au-delà du Röstigraben. Notre podcast sera dorénavant bilingue, sous réserve que notre crowdfunding aboutisse, avec la modération de Jeanne Durafour, qui est présente ici dans la salle. Jeanne Durafour, qui est rédactrice francophone au sein de l'Organisation de défense des droits humains, humanrights.ch. Mon nom est Christophe Keller et j'assumerai la modération de cet épisode qui va nous mener droit à l'endroit où les droits humains jouent un rôle primordial, parfois explicite, parfois seulement implicite. Wir sprechen heute über Menschenrechte vor Gericht. Nous parlerons du rôle des droits humains devant les tribunaux. Ich begrüße ganz herzlich das illustre Podium hier, ganz herzlich die drei Expertinnen zum Thema, Xenia Rifkin, Helen Keller und Johannes Wendland.
Bonsoir.
Guten Abend.
Guten Abend.
Helen Keller, ich beginne bei Ihnen. Sie haben Rechtswissenschaften an der Universität Zürich studiert. Sie waren zuerst ordentliche Professorin für öffentliches Recht an der Universität Luzern, dann an der Universität Zürich. Sie waren aber von 2008 bis 2011 auch Mitglied des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen und von Oktober 2011 bis Dezember 2020 amteten Sie als vollamtliche Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Seit Dezember 2020 sind Sie jetzt an einem anderen Gerichtshof tätig, nämlich am Verfassungsgericht für Bosnien-Herzegowina. Und mich nimmt jetzt Wunder einleitend, Helen Keller, wird jetzt an diesem Verfassungsgerichtshof in Bosnien-Herzegowina anders über Menschenrechte diskutiert als zum Beispiel am EGMR?
Ja, das ist schon ein bisschen anders. Bosnien-Herzegowina, da dreht sich alles um drei Gruppen, die sogenannten konstituierenden Völker. Das sind die Serben, die Kroaten und die Bosniaken mit drei verschiedenen Religionen. Und diese Konstellation ist doch recht einmalig. Und ein Land, das schwere Kriegswirren erst vor kurzem hatte, einen Genozid, da liegt es nahe, dass schwere Rechtsverletzungen und halt häufig Fragen der Gleichbehandlung und der Diskriminierung im Vordergrund stehen. Das ist anders als am EGMR.
Das heißt also, dass die Menschenrechte, die wir ja als universell empfinden, die auch universell sind in diesem Sinn, die kommen dann je nach Region, auch je nach kulturellem Hintergrund, vielleicht in anderen Valenzen daher. Kann man das so sagen?
Das ist so, ja. In einem kriegsversehrten Gebiet haben sie andere Menschenrechtsfragen als in der Schweiz, wo wir eine so lange Periode von friedlichem Zusammenleben haben. Dass sie eine Schule haben, die total segregiert ist. Hier spricht man nur Serbisch, hier nur Kroatisch. Und die Kinder haben keinen Berührungspunkt, das kann man sich in der Schweiz fast nicht vorstellen. Also es sind schon andere Verhältnisse.
Und auch andere Fälle, die Sie dann eben behandeln
genau.
Müssen. Xenia Rifkin, vous êtes avocate à Genève, vous êtes cofondatrice du bureau 3 mai avocate. Vous avez travaillé entre autres comme spécialiste en droit humain pour le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Ceci après des études à Fribourg et Lisbonne et des stages à Berne, à Rome, à Lisbonne et Londres. Il faut mentionner que vous êtes membre du comité directeur de l'Institution suisse des droits humains. Xenia Rifkin, est-ce que vous faites régulièrement recours aux droits humains lors de votre travail quotidien?
Oui, tout à fait. Alors, ça m'arrive souvent dans des écritures d'invoquer des droits humains. Ça m'arrive aussi dans des plaidoiries devant les tribunaux. Et comme vous l'avez dit aussi en tant que membre du comité de l'Institution suisse des droits humains, sur un niveau plus stratégique, je m'occupe un peu des droits humains en Suisse, parce que le mandat de cette institution, c'est de représenter les intérêts de tous les groupes de population et de s'engager pour leurs droits. Et puis il y a aussi encore un troisième rôle que j'ai, c'est la commission des droits humains de l'Ordre des avocats de Genève. Donc c'est un des seuls ordres cantonaux en Suisse d'avocats qui ont une commission droits humains. Et là aussi on s'occupe un peu pour essayer de faire un plaidoyer pour la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit dans le quotidien juridique genevois.
Mais est-ce que cela vous arrive quand vous défendez une personne devant les tribunaux, déjà en première instance, d'invoquer les droits humains? Est-ce que ça vous arrive? Vous avez un exemple?
Oui, tout à fait. Il y avait un cas il y a quelques ans, pendant le Covid encore. On était plusieurs avocats représentés, plusieurs hommes qui étaient venus en Suisse pour travailler dans le domaine de la construction. Et il y avait un entrepreneur qui travaillait dans le domaine de la construction et qui avait fait des avertissements où il a vraiment ciblé un peu spécifiquement des hommes de l'Est en leur proposant ou en disant qu'il y aurait des conditions de travail suisses, des permis de séjour et qu'ils seraient aussi bien payés. Et puis au contraire, ils sont venus et il les a presque pas payés, il les faisait loger sur des campings. Et donc nous, on les représentait devant la première instance et on a plaidé que cet entrepreneur avait exploité leur travail et que du coup, il était coupable de traite d'êtres humains. Et le tribunal de première instance nous a suivis et il a été condamné, pas pour tous les hommes, mais pour une grande partie. Et c'était assez remarquable parce que c'est le premier cas en Suisse où ils ont reconnu la traite d'êtres humains dans le secteur de la construction.
Déjà en première instance.
Voilà. Okay. Construction en général, okay. Mais oui aussi la première instance.
Merci. Johannes Wendland, Sie sind Jurist und Rechtsanwalt, Sie sind spezialisiert auf Menschenrechte und internationales Recht. Sie arbeiten für das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, HEX. Sie haben an der Universität Münster und an der Universität von Cape Town Ihre juristische Ausbildung absolviert und auch am Verfassungsgericht in Südafrika gearbeitet. Jetzt nimmt mich Wunder, wie hat Sie diese Arbeit am Verfassungsgericht in Südafrika denn geprägt? Ich nehme an, das war, ähnlich wie bei Helen Keller, eine interessante Erfahrung.
Auf jeden Fall, das war eine sehr prägende Erfahrung, sowohl juristisch wie auch persönlich. Südafrika ist ja ein sehr vielseitiges Land mit einer sehr spannenden, aber auch sehr schmerzhaften Geschichte. Und da habe ich gesehen, vielleicht ähnlich wie in Bosnien-Herzegowina, dass dieser Schmerz, der verleiht Fragen der Menschenrechte dann auch eine ganz andere Dringlichkeit. Also das Apartheid-Regime ist ja vor erst 30 Jahren zu Ende gegangen. Viele haben das noch miterlebt, vor allen Dingen auch viele Richter und Richterinnen des Verfassungsgerichts. Das Verfassungsgerichtsgebäude selbst ist gebaut mit Steinen und auf dem Grund Stück von dem ehemaligen Gefängnis, wo vor 60 Jahren Nelson Mandela inhaftiert war. Also man sieht, es spielt eine große Rolle. Und symbolisch ist Apartheid vorbei, aber im Alltag vieler Menschen ist es noch sehr präsent. Und deshalb wird dieses Versprechen der Menschenrechte, gleiche Rechte für alle, universelle Menschenrechte, wird dort sehr ernst genommen. Und es verbindet sich viel Hoffnung damit. Ich kannte das vorher aus Deutschland so von den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Die sind immer recht nüchtern, technisch geschrieben. Aber dann in Südafrika beginnen die Urteile des Verfassungsgerichts oft mit: Wir leben in einer Gesellschaft, in der das leuchtende Versprechen der Menschenrechte nicht für alle gilt.
Also das hat mir sehr imponiert. Ist das nicht schön?
Ja, ich finde, das ist eine sehr kraftvolle Sprache. Und man merkt, da steckt so ein drängendes, es geht nicht nur um juristische Anwendung, sondern es geht eigentlich um das Versprechen von jedem Rechtssystem, nämlich Gerechtigkeit.
Und um Gerechtigkeit geht es ja jetzt auch in einem der ganz zentralen Punkte über die Sie arbeiten. Es geht um diese Kampagne Call for Climate Justice. Diese Kampagne, für alle, die Sie noch nicht kennen, unterstützt 4 Personen auf der Insel Pare in Indonesien. Die 4 haben den Zementkonzern Holcim angeklagt auf dem zivilrechtlichen Weg, weil er mit der sehr CO2-intensiven Zementproduktion eben entscheidend dazu beiträgt, dass ihre Insel vom steigenden Meeresspiegel bedroht ist. Jetzt ein zivilrechtliches Verfahren, und da spielen die Menschenrechte hinein, ohne jetzt ein juristisches Seminar zu veranstalten. Wie geht das, Johannes Wendland?
Ja, die Menschenrechte spielen in dem Verfahren tatsächlich eine sehr große Rolle. Also nochmal kurz, du hast es gesagt, die 4 Klagenden von Insel Pari, Ibu Asmania, Pa Arif, Pa Eddy, Pa Bobby, verklagen Holcim wegen der Auswirkungen des Klimawandels, und sie fordern, dass der Konzern seine Emissionen reduziert für die Zukunft, einen Beitrag leistet zu Schutzmaßnahmen auf der Insel und auch anteiligen Schadensersatz. Und sie stützen sich dafür auf klassische zivilrechtliche Rechtsgrundlagen des Schweizer Zivilrechts, den Schutz der Persönlichkeit und das Haftungsrecht.
Artikel 28.
Genau, Artikel 28 ZGB und 41 Obligationenrecht. Und du sagst richtig, dann ist erstmal die Frage, ja gut, das ist ja ein klar zivilrechtliches Verfahren, welche Rolle spielen die Menschenrechte? Deren Anwendungsbereich liegt ja klassischerweise eher im Verhältnis Staat-Bürger. Aber es ist ganz klar so, dass wenn staatliche Gerichte private Streitigkeiten entscheiden müssen, müssen sie auch den Menschenrechten zur Geltung verhelfen. Das nennt man die indirekte oder mittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Und ja, die Klagenden sind sehr grundsätzlich in vielen Menschenrechten bedroht durch den Klimawandel. Recht auf Wohnung, weil die Fluten in ihre Häuser dringen. Recht auf Trinkwasser, weil die Brunnen versalzen sind. Recht auf Leben, weil die Fluten auch wirklich gefährlich sein können. Recht auf wirtschaftliches Fortkommen. Also spielt eine große Rolle die Menschenrechte in diesem Verfahren.
Herzlichen Dank. Les droits humains, selon la conception de nombreuses personnes, sont des principes généraux qui sont énoncés dans des déclarations et des conventions. Mais peut-être peu entre nous sont vraiment conscients et conscientes que les droits humains gouvernent presque chaque élément de notre vie quotidienne et il faut peut-être répéter que les droits humains sont inscrits dans le droit même. Und alle, die unseren Podcast kennen, die wissen, dass wir unseren Podcast, unsere Episoden immer mit einem Fall auch einleiten, den ich jetzt gleich hier erzählen werde. C'est un cas qui va nous servir comme exemple pour la suite de la discussion. In seinem Urteil vom 3. April 2025 stellte der Europäische Gerichtshof eine Verletzung des Rechts auf Leben und des Rechts auf Freiheit fest. Die Beschwerdeführerin war im November 2006 eine Beziehung eingegangen mit einer Person X, und sie wusste nicht, dass X zuvor wegen einer Vergewaltigung und Mordes verurteilt worden war. Aber sie bemerkte bald, dass X ihr gegenüber gewalttätig auftrat, worauf sie den Hausarzt der Familie X kontaktierte, und dieser warnte sie vor X und riet ihr, die Beziehung zu beenden. Der Hausarzt informierte die Polizei über die Vorkommnisse mit Zustimmung der Beschwerdeführerin, und darauf kontaktierte der Polizeibeamte A die Beschwerdeführerin und erkundigte sich nach dem Ausmaß der Gewalt, der sie ausgesetzt war. Er riet ihr aber, sich auf jeden Fall von X zu trennen und die Opferhilfe sowie andere Beratungsstellen zu kontaktieren. Der Polizist A wusste nichts über die vorhergehende psychiatrische Beurteilung von X. Er wusste aber von seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und Mordes, informierte die Beschwerdeführerin, und das war der entscheidende Punkt, nicht darüber. Nachdem die Beschwerdeführerin die Trennung ausgesprochen hatte, eskalierte die Situation. X drang in der Nacht vom 19. September 2007 in die Wohnung der Beschwerdeführerin ein, verschleppte sie, verletzte sie mehrfach grausam und schwer. Ich erspare Ihnen hier die Details. Und es gelang ihr, trotz schwerer Verletzungen, den Psychologen von X und danach die Polizei zu kontaktieren. Sie wurde schwer verletzt, gerettet und X noch am selben Tag verhaftet. Die Beschwerdeführerin verklagte im Januar 2015 den Kanton Luzern wegen der Verletzung der Verantwortlichkeit, weil die zuständige Polizei die Beschwerdeführerin nicht genügend über die Gefährlichkeit von X aufgeklärt habe. Sowohl das Kantonsgericht Luzern wie auch das Bundesgericht wiesen allerdings die Klage bzw. die Beschwerde ab mit der Begründung, Polizist A habe seine Sorgfaltspflicht nicht verletzt. Und erst vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhielt die Beschwerdeführerin Recht. Dieses stellte, wie gesagt, eine Verletzung des Rechts auf Leben und Freiheit fest. Es ist ein Fall, der von hoher Aktualität ist. Wir wissen, dass in der Schweiz die Fälle von Femiziden exponentiell zugenommen haben. Und hier hat der EGMR ganz grundsätzlich entschieden, dass es eine staatliche Schutzpflicht gibt gegenüber möglichen Opfern von Gewalt. Mich interessiert jetzt, am Anfang haben wir einen Fall, wir haben eine Konstellation, wir haben eine Verletzung, wir haben eine Geschichte, um es so zu sagen, die ganz am Anfang steht. Und am Schluss haben wir die Feststellung über ein Menschenrecht. Jetzt mich nimmt es Wunder, wie ist das in so einem Verfahren? Wie geht das, dass es am Schluss eben zu einem solchen Grundsatzentscheid kommt? Da braucht es ja bestimmte Voraussetzungen, Helen Keller.
Vielleicht müssen wir aber noch einen Schritt zurückgehen. Also zuerst mal ist das ein Problem zwischen dieser Frau und dem gewalttätigen Mann. Und das ist ein strafrechtliches Verfahren, das hat grundsätzlich mal gar nichts mit Menschenrechten zu tun. Also wenn ich dem Johannes eine haue, dann ist das nicht ein menschenrechtliches Problem. Aber hier haben wir eine spezielle Konstellation, dass dieser Mann bereits gewalttätig gewesen ist und dass der Staat eine gewisse Sorgfaltspflicht hat, um die Menschen zu schützen. Nicht nur im häuslichen Bereich, das kann auch sein, dass eine Demonstration, sagen wir von einer LGBT-Gruppe, und die Polizei schaut einfach zu, wie da andere, die Demonstrierenden, zusammenschlagen. Das ist primär wieder ein strafrechtliches Problem. Aber wenn die Polizei, der Staat, den Schutz nicht gewährt, dann kippt es, dann wird es zu einem menschenrechtlichen Problem. Also das muss man verstehen. Nicht jedes zwischenmenschliche Verhältnis oder Missverhältnis ist gleich ein menschenrechtliches Problem. Aber hier hat diese Frau geltend gemacht, der Staat, die Polizei, hätte sie früher warnen müssen und besser schützen müssen, weil nur die staatlichen Behörden gewisse Informationen über diesen Täter gehabt haben. Und wir wissen alle, dass diese Fälle wahrscheinlich noch viel häufiger vorkommen, nicht immer zum guten Glück in einer Form des Femizides, aber in Form einer häuslichen Gewalt. Und da hat der Gerichtshof wirklich eine Rechtsprechung entwickelt, nicht nur für die Schweiz, ganz prominent auch für Russland, wo sehr viel häusliche Gewalt passiert, weil Russland auch ein hohes Alkoholproblem hat und es dann halt eskaliert. Aber damit so ein Fall überhaupt nach Straßburg kommt, braucht es ein Durchschreiten der nationalen Gerichte. Und hier haben eben die nationalen Instanzen gesagt, ja, die haben alles richtig gemacht, das ist sehr unglücklich gelaufen, aber niemand ist verantwortlich.
Oui, je pense qu'il faut un profond sentiment d'injustice que pense aussi cette victime, non, c'est pas une petite chose, mais elle était convaincue vraiment qu'il y a eu une violation des obligations de l'État. Et puis je pense qu'il faut une certaine rigidité juridique qui va jusqu'au tribunal fédéral ou la police ou les tribunaux aussi un peu protéger la police en disant oui, le policier a appelé la dame, il a demandé est-ce qu'il y a eu des violences, est-ce que vous êtes en danger, il y a là le centre de protection des victimes, vous pouvez les appeler. Mais dans ce cas précis, c'était pas suffisant parce qu'ils avaient plus d'informations. Ils ont décidé de ne pas partager ou divulguer ces informations pour protéger le droit à la vie privée de l'homme, non? Parce que normalement, on peut pas divulguer des informations sur des antécédents. Et dans ce cas, cette dame était convaincue que non, là, il y a eu une violation. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait que c'est un cas qui devient peut-être un cas de principe, qu'il y a une certaine rigidité, où il faut ensuite peut-être aller jusqu'à Strasbourg pour qu'un autre tribunal dise « ben non ».
Mais cette rigidité, il faut l'avoir pour le cas, pour soi-même, c'est-à-dire pour le cas dans lequel on est impliqué, mais aussi, disons, pour la société, c'est-à-dire pour les autres, c'est-à-dire on va jusqu'à Strasbourg, mais pas seulement pour soi-même, mais comme Helen Keller l'a dit, pour une décision de principe, c'est-à-dire on fait appel pas seulement à son propre cas, mais aussi à d'autres cas similaires, en quelque sorte.
Oui, mais je ne suis pas sûre que ça, c'est la perspective de toutes les victimes. Ouais. Moi, les victimes que moi, je représente, s'ils veulent aller jusqu'à Strasbourg, c'est quand même qu'eux, ils sentent qu'ils ont raison et que les tribunaux suisses ne les ont pas entendus et qu'ils veulent encore aller à Strasbourg pour avoir raison.
Die Überzeugung, dass einem Unrecht geschehen ist, die ist sicher notwendig, aber in vielen Fällen nicht ausreichend. Gerade in diesen Sexualdelikten, da muss man als Opfer ganz, ganz stark sein. Mhm. Diese Verfahren sind unendlich anstrengend. Es besteht die Gefahr, dass man das noch immer und wieder, dass das hochkommt, an die Gefahr der Reviktimisierung. Diese Verhöre sind grauenhaft. Und die Erfolgsquote, das zeigt ja auch der Fall, also die Frau musste bis vor den EGMergen, sind relativ gering. Also es braucht nicht nur das Gefühl, dass einem Unrecht geschehen ist, man braucht einen langen Atem. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis die Frau dann wirklich vor dem EGMR gewesen ist. Es braucht Geld, es braucht Zeit und eben einen
Unterstützung auch, oder?
Genau.
Und das Thema Opfer und langer Atem, Johannes Wendland, das ist ja etwas, das kennen Sie, oder? Vier Personen auf der Insel Pari, die hier klagen in der Schweiz in einem Verfahren, das ziemlich ungewiss ist, ob sie überhaupt Erfolg haben, werden jetzt mal a priori, das braucht einen langen Atem.
Ja, das braucht definitiv einen langen Atem. Die Klimaseniorinnen haben ja auch eine lange Reise bis nach Straßburg hinter sich gehabt, dreimal unterlegen und dann gewonnen. 8 Jahre hat es gedauert. Aber ich denke auch, es ist ganz wichtig, die Motivation von Menschen, die Gerechtigkeit suchen, die sind dann oft entschlossen, das auch wirklich zu erreichen. Aber ja, manchmal braucht es Unterstützung und in dem Fall unterstützen ja auch das HEX und das ECCHR in Berlin und unsere Partnerorganisation WALI in Indonesien die Klagenden mit einer Informationskampagne, weil es halt oft, wir kennen alle das Sprichwort, Recht haben ist das eine, Recht bekommen ist das andere und oft gibt es leider ziemlich große Hürden zwischen dem einen und dem anderen und so ist es natürlich gerade auch, wenn man im weit entfernten Pari hier in der Schweiz klagen will gegen einen der größten Konzerne der Welt, da braucht es dann teilweise schon Unterstützung, gerade auch wenn man die Beweise erbringen muss. Es ist zum Glück mittlerweile so, dass die Naturwissenschaft Verantwortung für den Klimawandel sehr gut darstellen kann. Es gibt mittlerweile Studien, die können genau sagen, wie viel ein Unternehmen zum Klimawandel beigetragen hat, welche Folgen ohne den Klimawandel nicht geschehen werden. Die Klagenden aus Pari haben auch solche Studien, die klar darlegen, welche Verantwortung Holz ihm trifft und welche Schaden sie erleiden wegen des Klimawandels. Aber ja, diese Studien sind aufwendig, da muss man die richtigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, die müssen bezahlt werden, um diese Beweise dann erbringen zu können. Und genau, das ist zum Beispiel etwas, wo wir die Klagenden unterstützt haben, weil wir finden, ja, sie haben Recht, ihr Recht ist bedroht und weil wir finden, ihr Fall zeigt auch etwas auf, was falsch läuft in der Welt. Nämlich diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, müssen oft die größten Kosten tragen. So wie auf Pari, wo man an der vordersten Linie des Klimawandels ist. Und diejenigen, die viel beigetragen haben, Emissionen haben, die wie im Fall von Holzim zweimal hoch sind, wie die ganze Schweiz, die werden nicht haftbar gemacht. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Klagenden zumindest in ihrem konkreten Fall
auch
Gerechtigkeit
bekommen. Est-ce que dans votre pratique d'avocate, ça vous arrive que vous voyez un cas devant vous où vous voyez un potentiel pour arriver, disons, à une décision que vous pensez qu'elle pourrait être décisive pour votre cliente, pour votre client, mais aussi, disons, pour un changement des règles au niveau des droits humains?
Oui, ça peut arriver.
Que vous envisagez quelque chose qui...
Ça peut arriver, mais de nouveau, je trouve assez délicat parce que des fois, en tant qu'avocate, on voit certaines choses, mais la compréhension du mandant ou de la mandante est une différente. Et des fois, ils ne coïncident pas toujours. Et je trouve des fois délicat aussi d'imposer une sorte de vision d'une violation ou de ce qu'on pourrait obtenir quand la victime ne voit pas nécessairement ça. Donc oui, je peux le voir, mais je ne vais peut-être pas non plus toujours le dire parce qu'au final... C'est à la victime ou au mandant de décider ce qu'elle ou elle veut faire. Oui.
Et quand est-ce que ça arrive que tout d'un coup, votre cliente aussi, elle est prête à aller jusqu'au bout, pour ainsi dire?
Alors, j'y vais. Non, mais, je l'accompagne.
Mais, donc, vous l'accompagnez, mais c'est le moment où aussi il faut un appui, peut-être en dehors de votre compétence, c'est-à-dire Opferhilfe, etc., etc. C'est-à-dire on monte tout un groupe qui soutient.
Oui, ça peut arriver. Effectivement, il y a le soutien aussi psychologique. Mais moi, je m'occupe quand même ensuite assez focusée sur mon travail.
Sur le droit, sur la question du droit.
Et il faut aussi un tout petit peu un soutien psychologique, mais des fois, on arrive aussi un peu à ses limites où on doit dire... Je peux malheureusement pas vous accompagner là-dedans. C'est important que vous allez vraiment voir une ou un professionnel parce que j'ai pas une formation de psychologue. Ouais.
Jetzt gibt es ja das, was wir als strategische Prozessführung bezeichnen. Also, dass bestimmte Fälle dann wirklich strategisch geführt werden, um eben eine mögliche Praxisänderung herbeizuführen. Insbesondere in sehr komplexen Fällen, wie zum Beispiel bei den Klimaseniorinnen, wo eine Gruppe oder Einzelpersonen es wirklich auch wissen wollen. Was ist hier die Bedeutung dieser strategischen Prozessführung? Ein wenig ist ja der Fall Holcim auch so etwas wie eine strategische Prozessführung.
Also im Fall gegen Holcim, den Klagen, geht es in erster Linie um Gerechtigkeit für sich. Und ich denke, man darf den Begriff strategische Prozessführung auch nicht überbewerten.
Weil überstrapazieren.
Überstrapazieren, überbewerten, weil letztlich, also Gerichte schaffen Gerechtigkeit im Einzelfall. Das ist ihre Aufgabe. Und es ist nicht ihre Aufgabe, globale Probleme zu lösen, systematische Probleme zu lösen. Deshalb im Fall Holcim geht es primär, für die Klagenden geht es, es ist ein Streit zwischen zwei Parteien, den vier Klagenden auf der einen Seite, Holcim auf der anderen Seite und der Frage, gibt es Schadensersatz, gibt es einen Anspruch auf Unterlassen?
Einfach ganz klassisch, einfach, dass man einfach sagt, hier ist Schaden verursacht worden, wir wollen im Prinzip Schaden.
Genau, das ist die rechtliche Grundlage und natürlich ist es der erste Fall dieser Art in der Schweiz und auch global gibt es sehr wenige. Deshalb, ich denke, da werden schon grundsätzliche Fragen aufgeworfen und die sind zu entscheiden, aber letztlich geht es um einen einfachen Rechtsstreit zwischen zwei Parteien.
Haben Sie als Richterin am Europäischen Gerichtshof das so ein bisschen gespürt, wann ein Fall ein strategisch geführter Fall ist, wann hier ein Fall wirklich auch vors Gericht gebracht wird, um einen Entscheid zu, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, zu provozieren?
Ja, das spürt man schon, vor allem wenn Organisationen hinter einem Beschwerdeführer stehen. Das kommt recht häufig vor. Und als Richterin muss ich sagen, ich bin froh, dass diese Organisationen da sind, weil ich nicht wüsste, wie die tschetschenische Mutter das Verschwinden lassen ihres Sohnes vor 23 Jahren und sie weiß immer noch nicht, ob er noch lebt oder tot ist, an den Egermeer gebracht hätte. Also strategische Prozessführung hat ja mittlerweile schon so eine schlechte Bedeutung, eine schlechte Konnotation. Aber als Richterin muss ich sagen, ich bin froh, dass diese Organisationen diese beschwerdeführenden Menschen unterstützen, weil die sonst, auch wenn das Verfahren vor dem EGMR gratis ist, nur schon eine Reise nach Straßburg ist undenkbar teuer. Nur schon diese Eingabe mit einem elektronischen Dokument, das man runterladen muss. Wenn Sie irgendwo in einer ukrainischen Zelle sitzen mit 30 anderen, wie wollen Sie da ein Dokument runterlassen? Sie brauchen die Unterstützung von jemandem draußen. Und also bei diesen mittellosen Personen sind es immer Organisationen, die das übernehmen. Anders kämen diese Fälle gar nicht vor den EGMR.
Und das heißt aber auch, dass diese Fälle dann eben für die Einzelperson natürlich von großer Bedeutung sind, aber auch ein Stück weit für die Gruppe und für die NGOs, die dahinter stehen, möglicherweise. Also da gibt es ein Interesse auch dieser Gruppierungen in gewissen Fällen, also wieder bei den Klimaseniorinnen.
Ja, natürlich. Also die Organisationen haben ein genuines Interesse, dass diese Personenrecht bekommen, aber sie stehen auch hinter der Sache von diesen Personen. Und es ist dann auch, wenn die Recht bekommen, ein Erfolg für die Organisation. Sie setzen sich aber auch finanziell sehr dafür ein. Also die Klimaseniorinnen hätten dieses Verfahren schon rein finanziell nicht tragen können. Das sind große Kosten, nur schon für die Anwälte, die da vor der großen Kammer plädieren. Der ganze Schriftenwechsel, das ist auch jetzt bei Holcim unendlich aufwendig. Also auf der anderen Seite bei Holcim hat es sehr gut bezahlte Anwälte. Da ist der Stundenlohn wahrscheinlich schon fast vierstellig. Da kann man nicht einfach in 20 Minuten eine Rechtsschrift basteln und dann dem Zuger Kantonsgericht schicken. Das kostet.
Oui, mais je voulais peut-être un tout petit peu changer de thème ou dire, je pense que les litiges stratégiques sont pas seulement importants pour les victimes, mais aussi c'est un outil pour inspirer les autres tribunaux ou d'autres autorités que aller dans la bonne direction. Donc peut-être quand on parle litige stratégique, on pense toujours aux victimes, mais c'est aussi, ça nous arrive, ou ça nous est arrivé dans un cas où on sentait en fait que l'autorité, c'était une question de libération conditionnelle de la détention, et on sentait qu'en fait l'autorité voulait aller dans notre sens, mais ils n'osaient pas parce qu'il n'y avait pas de jurisprudence, et parce que la loi, voilà, il y avait peu de cas. Et donc on a donné, en allant un peu au tribunal, qui nous a donné raison, cette autorité ensuite a eu le courage de le faire. Donc ça, c'est juste aussi un autre élément que peut-être on parle souvent que des victimes, mais c'est aussi, et aussi pour d'autres avocats ou pour d'autres victimes, pour les inspirer de porter des questions.
Ja, ich würde noch ergänzen zum Fall gegen Holcim. Zum Glück von den Rechtsanwältinnenkosten, da hat zum Glück das Gericht den Klagenden die unentgeltliche Rechtspflege zugesprochen. Also das ist, da brauchen sie keine Unterstützung, sondern das ist finanziert. Aber ich würde noch kurz sagen, ja, grundsätzlich, ich glaube, der Punkt, der gerade gesagt wurde, es gibt ja den Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die richtigen Fälle vor die Gerichte gebracht werden. Also vor einer Einzelperson, in manchen Fällen von Organisationen, in manchen Fällen von einer Kombination, damit das Recht auch die Möglichkeit hat, auf Situationen zu reagieren und sich weiterzuentwickeln. Gerade bei neuen Situationen wie dem Klimawandel, wo es halt noch nicht die Rechtsprechung gibt, muss es dann Verfahren geben, die ein Stein des Anstoßes sind und die Rechtsentwicklung in Gang setzen.
Je voulais juste plaider la cause en tant qu'avocate, seulement parce qu'on a l'assistance juridique, ça ne veut pas dire que tous les heures qu'on donne dans un cas sont payées. Par exemple, à Genève, les recherches juridiques, ils estiment qu'on connaît le droit, donc on ne doit pas faire des recherches. Ce qui, dans des cas de droits humains, des fois, est un peu, je dirais, différent, parce que souvent, on fait quand même aussi des recherches de la jurisprudence internationale. Donc voilà, mais ça c'était une parenthèse, pardon.
Das stimmt, und das ist bei Holcim auch so. Also wie wir gehört haben, auf der einen Seite stehen die bestbezahlten Anwälte vermutlich des Landes. Auf der einen Seite steht eine Anwältin, die mit unentgeltlicher Rechtspflege finanziert ist, wo die Stundensätze nicht vierstellig sind. Aber es ist eine sehr gute Anwältin, das macht dann viel wieder wett.
Aber das zeigt ja zwei Dinge eigentlich, dass dieses Ringen um Menschenrechte, c'est pas seulement un débat, mais des fois c'est vraiment une lutte pour voir et pour développer un droit humain. Das ist eine Machtfrage und es ist auch immer ein bisschen eine politische Frage. Oder würden Sie mir da widersprechen? Stille, kurz. Haben Sie das Stille hier?
Diese großen Urteile, die neue Fragen aufwerfen, die haben immer eine politische Komponente. Weil es große, neue gesellschaftliche Gerechtigkeitsfragen sind. Und es wäre völlig naiv zu sagen, das sei apolitisch. Aber ich glaube, die Richterinnen und Richter sind in einer guten Position, für das sind sie ausgebildet, das Recht anzuwenden nach bestem Wissen und Gewissen. Sie sind in einer, ich würde jetzt mal sagen, besseren Position, weil sie unabhängig sind und nicht immer darauf schielen müssen, dass sie in 4 Jahren von den Wählerinnen und Wählern wieder gewählt werden. Das ist gerade bei Fragen der Gerechtigkeit, bei Fragen, die uns alle angehen oder die Common Goods, also eben die Umwelt, das Klima betreffen, sind diese Personen unabhängiger und können vielleicht besser im Interesse dieser Güter entscheiden als eben Politiker. Und in dem Sinne sind die Gerichte häufig in eine Ecke gedrängt, wo sie dann halt gewisse Fragen entscheiden müssen, weil die politischen Handlungsträger, sei das national oder international, sich nicht zu einem Entscheid durchringen konnten. Und die Gerichte können halt dann nicht aussuchen. Wenn der Fall kommt, dann muss man ihn entscheiden, ob er jetzt eine politische Komponente hat oder nicht.
Aber da kommt ja gerade, wenn wir über die strategische Prozessführung sprechen, aber auch sonst in eben diesen Fällen, wo eben auch mit dem Entscheid eine Rechtsentwicklung impliziert ist, kommt ja dann sofort das Argument der politischen Justiz. Also dass irgendwie die Justiz sich eben hier in die Politik einmischt. Nicht nur in den USA jetzt aktuell, ganz klar, aber eben auch wieder im Fall der Klimaseniorinnen.
Je pense pas nécessairement, on peut le voir comme ça, oui, mais je pense c'est aussi souvent que certaines choses arrivent à un tribunal parce qu'il y a un peu une préoccupation dans la société. On le voit aussi maintenant un peu à Lausanne, on a vu avec ces interventions aussi de la police racistes et des WhatsApp groups, etc. Et c'est depuis plusieurs années qu'il y a une discussion en Suisse, mais des fois, le Parlement, il n'arrive pas à changer une loi ou faire une loi, et donc il faut quand même les gens qui saisissent les tribunaux pour faire changer quelque chose.
Also, kein Fall passiert in einem Vakuum. Es hat immer die politischen Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, und klar, das eine beeinflusst das andere, aber das macht diese Fälle nicht zu politischen Fällen, sondern am Ende die Gerichte können jetzt nicht aus politischem Gutdünken entscheiden, sondern sie haben klare Vorgaben, sie haben etablierte Regeln und sie entscheiden entlang dieser Regeln. Und das kann oft, wie Frau Keller gesagt hat, ein Vorteil sein. Wir sehen zum Beispiel, also eine Frage, die bei Klimaklagen oft kommt, ist, gibt das überhaupt einen Sinn? In den USA, Donald Trump erkennt den Klimawandel nicht an, sondern er sagt Drill, Baby, Drill. Und gibt es dann überhaupt Sinn, diese Klagen zu machen? Aber ich denke, es gibt gerade Sinn, weil es gibt mittlerweile über 2500 Klimaklagen auf der Welt und in keiner, die ich kenne, hat die beklagte Partei versucht zu sagen, den Klimawandel gibt es nicht. In der Politik hören wir das oft, aber Sie wissen, wenn Sie vor ein Gericht gehen, dann müssen Sie das beweisen können. Dann müssen Sie jede Ihrer Aussagen belegen und die Richterinnen und Richter, die lassen sich nicht so leicht hinters Licht führen. Deshalb diese fest etablierten Regeln, dieses Verfahren, das hat dann seine Vorteile, dass auch in diesen heiklen Fällen die Menschen zu ihrem Recht kommen können.
Diriez-vous donc que s'il y a une multitude, une multiplication aussi des cas, eine Vielzahl von Fällen, dass sich dann so etwas wie eine Neukonturierung auch von Rechten ergibt? Wir sehen das ja auch bei den vielleicht nicht so häufig appellierten Rechten, bei den Sozialrechten, Recht auf Wohnung, die langsam im Verlauf einer juristischen Praxis auch so etwas wie eine Kontur bekommen und sich eben auch, wie das Johannes Wendland gesagt hat, eben dann auch zu wandeln beginnen. Also dass dieses Reden über Menschenrechte und dieses Diskursivieren von Menschenrechten in Urteilen und vor Gerichten eben auch zu einer Neuformulierung von Rechten führen kann.
Je pense que oui, c'est aussi un peu le principe de la jurisprudence, non? Il y a les interprétations par les tribunaux qui donnent des interprétations à certains termes dans une loi et qui forment en sorte aussi certaines règles et lois. Et puis des fois, le Parlement ensuite, on espère, reprenne cette interprétation et change les lois. Ou aussi, c'est plus facile en tant qu'avocate parce qu'il y a une certaine jurisprudence, il y a une certaine interprétation. Donc on ne peut plus trop aller dans une autre direction parce qu'on a déjà le tribunal fédéral qui a donné son avis.
Quelque chose qui sécurise aussi, qui sécurise. On sait où l'on est.
Bien sûr, mais je pense que le droit reste toujours dynamique. Donc, seulement parce qu'une fois un tribunal a décidé quelque chose, ça ne veut pas dire que pour toujours ça sera comme ça. On peut toujours aussi le tester. C'est la beauté aussi, le côté négatif du droit.
Im Klimabereich gibt es dafür ein ganz schönes Beispiel. Vor etwa 10 Jahren hat die niederländische Regierung in einer Klimaklage gesagt, ja, also wir sind so klein. Also auch wenn wir jetzt von heute auf morgen auf CO2 nur, das wäre so ein kleiner Einfluss auf die Klimaerwärmung. Also deshalb sind wir schon gar nicht verpflichtet. Und da hat das holländische höchste Gericht gesagt, dieses Argument, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, auf Englisch sagt man drop in the ocean, das lassen wir nicht gelten. Jedes Land hat seinen Beitrag zu leisten. Und die Schweiz hat ähnlich argumentiert. Also wir sind so klein in den Klimaseniorinnen. Der EGMR hat das zurückgewiesen und jetzt auch in diesem neuen Gutachten vom IGH, da sagt der IGH auch, dieses Argument, genau, dieses Argument zählt einfach nicht. Es ist ein globales Problem und jeder Staat trägt seine Verantwortung, muss die Bevölkerung auf seinem Staatsgebiet schützen und es geht nicht, dass man sagt, ja, auch wenn wir was machen würden, es würde eh nichts ändern. Damit lösen wir das Klimaproblem nicht. Und da sieht man, dass diese Rechtsprechung Schule macht und wir hoffen immer, dass die Gerichte mit guten Ideen Schulen machen und dass sich das dann eben verbreitet und die Gerichte diese guten Ideen dann aufnehmen.
Eben wie Xenia, comme Xenia Rifkin l'a dit, que cela soit aussi une inspiration ou même une obligation pour les autres tribunaux les plus bas, pour suivre cette jurisprudence. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient, en quelque sorte, loi.
Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass auch Holcim in dem Verfahren dieses berühmte Drop in the Ocean Argument vorbringt. Und ja, wie gesagt wurde, also rechtlich ist es eigentlich irrelevant, das leuchtet uns auch allen ein, wenn man etwas Verbotenes macht, dann kann man auch nicht sagen, ja, aber die anderen machen ja auch und wenn ich dann auch mache, das macht es gar nicht viel schlimmer. Also dieses Argument hört man immer noch und immer wieder, aber mittlerweile haben wir wirklich viele Gerichte, den IGH, den EGMR, Gerichte aus den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Irland, nur Südkorea. Also es ist wirklich ein sehr überholtes Argument und ich denke, wir lassen das in unserem Alltag nicht gelten. Jeder versucht, seinen Beitrag zu machen. Dann müssen die großen Verschmutzer erst recht ihren Beitrag leisten.
Stichwort Alltag. Mich nimmt noch Wunder, ich meine, Gerichte verhandeln Menschenrechte. Ist das denn auch so ein Moment, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est une opportunité aussi pour faire voir les droits humains, c'est-à-dire les faire voir devant un public, les rappeler aussi peut-être au sein d'un public qu'ils existent. Ist das Gericht eine Bühne auch für die Menschenrechte, die da auftreten können und wo eben das Bewusstsein auch geschärft werden kann für die Bedeutung der Menschenrechte?
Also vor dem EGMR ist das sicher so und es ist ersichtlich, wenn man in einer großen Kammer ist. Das ist wichtig, nicht nur für das Gericht, sondern eben auch, dass die Opfer da vorne hinstehen können und mit engagierten Anwältinnen und Anwälten plädieren können, dass sich der Staat auch verteidigen kann. Aber das ist wichtig, damit auch ein breiteres Publikum diesen Diskurs, auf der einen Seite sagt jemand, meine Menschenrechte sind verletzt worden, auf der anderen Seite sagt jemand, nein, da ist alles richtig gegangen, dass das nicht immer so einfach ist. Und diese Präsentierung der Argumente, die zeigt auch, dass es häufig halt wirklich feine Abstimmungen sind, ist das jetzt eine Verletzung oder nicht. Mhm. Und das sollte auch den Diskurs um Menschenrechte in der Gesellschaft fördern.
Est-ce que ce serait une bonne idée ou est-ce que ce serait un développement que vous souhaiteriez que cela se passe aussi dans les tribunaux mineurs, c'est-à-dire au niveau cantonal, c'est-à-dire des Verwaltungsgerichte qui ont aussi des cas qui sont déjà en relation avec les droits humains?
Alors, je peux peut-être plutôt parler des premières instances ou aussi des autorités. Je trouve que c'est délicat parce qu'on n'est pas toujours dans ce même contexte d'un public. Souvent, ça se passe s'il y a un seul juge, il y a une autre avocate. Même quand il y a trois juges, les juges, ils n'aiment pas trop quand on leur plaide le droit. Quand ils disent aussi souvent, des fois, ils nous ont dit « oui, vous pouvez nous citer des jurisprudences, mais que des nouveaux et les autres, on les connaît ». Donc, c'est quelque chose de délicat. Et je pense... C'est quand même important aussi, quand il y a un enjeu des droits humains, de leur le dire dès le début, aussi pour un peu pointer que c'est là où on y va.
Où l'on pourrait aller aussi, ouais.
Mais c'est aussi délicat, des fois, moi j'essaye quand même, parce que souvent je trouve que les droits humains, c'est un peu comme le noyau d'un oignon, mais autour il y a d'autres couches qu'avant peut-être on peut essayer. Donc j'essaie des fois aussi de convaincre le juge que le droit... prévoit déjà ça, ou l'interprétation, la jurisprudence prévoit déjà ça. Donc, ils peuvent déjà décider comme ça sans leur dire, en fait, c'est une violation des droits humains. Mais ça dépend aussi du juge. Si on sait qu'on a un juge qui ne nous suit pas du tout, peut-être il faut aller avec l'argumentation droits humains dès le début. Donc, ça dépend un peu du cas par cas.
Was sagen Sie, Helen Keller, eine verstärkte Betonung, ein verstärktes Reden, auch eine verstärkte Bedeutung der Menschenrechte auf der Ebene der unteren Instanzen, also eine Form auch der Stärkung des Bewusstseins, wie bedeutend eben Menschenrechte sind?
Also die Umsetzung der Menschenrechte ist ganz zentral in den Händen der unteren Instanzen. Also das ist total dezentral. Wir müssen uns auch vorstellen, diese unteren Instanzen haben den Vorteil, dass die Parteien da sind, und dass man mit denen reden kann. Also vor dem Bundesgericht sind die nachher in aller Regel nicht mehr präsent. Das ist dann ein reiner Aktenprozess. Also die unteren Instanzen müssen die richtigen Fragen stellen. Und da muss die Arbeit ganz sauber gemacht werden. Deshalb sind die unteren Instanzen zentral. Und deshalb sollte man auch in die Ausbildung dieser unterinstanzlichen Gerichte ganz viel stecken. Das ist nicht einfach, die dann irgend sonst landen können, werden erstinstanzliche Richterinnen und Richter. Die haben eine ganz wichtige Rolle.
Und wo stehen wir da? In der Schweiz? Xenia Rifkin lacht.
Je pense qu'on a encore du travail à faire. Mais pas seulement du côté des juges, je pense aussi les avocats. C'est aussi un boulot des avocats d'invoquer aussi le droit international des fois, ou de faire plus un peu une argumentation basée sur les droits humains.
Et c'est dû à quoi qu'on le fait pas plus souvent et je pense, pourquoi est-ce qu'on est réticent à cette
idée? De ce que je viens de dire, des fois, les juges, ils ont quand même une position de pouvoir.
C'est aussi pour protéger le client, la cliente?
Non, mais je dirais plutôt aussi, des fois, les juges, ils ont une position où ils disent « ne me dites pas trop ça, nanana ». Et donc, en tant qu'avocate, des fois, il faut aussi choisir ses batailles. Et peut-être des fois il y a des questions de l'état de fait où c'est plus important de vraiment convaincre le juge qu'un témoin a dit ça ou qu'il y a une autre preuve qui est encore importante. Donc on peut peut-être pas toujours se focaliser sur un discours tout à fait, je dirais peut-être plus juridique, académique. Ça dépend un peu, je dirais, du cas par cas.
Il faut pas énerver les juges.
Non.
Ich würde da gerne etwas sagen zu diesem Begriff strategische Prozessführung, den ich sehr problematisch finde. Aber was Frau Rifkin sagt, ist genau, was ich auch aus meinem Alltag kenne. Man muss strategisch überlegen, auch wenn der Fall nicht strategische Prozessführung ist, was sage ich? Was habe ich aber trotzdem in der Rechtsschrift drin, weil ich den Fall ja vielleicht an die zweite und dann an das Bundesgericht und an den EGMR bringen will? Also auch wenn ich das jetzt nicht prominent vor der ersten Instanz bringe, weil ich weiß, die haben nicht so gerne einen Hinweis auf die RMK und auf die Menschenrechte, aber es muss drin sein, weil wir nachher sonst das Problem haben, dass das nicht ausgeschöpft worden ist. Also jeder Prozess ist strategisch. Eine gute Anwältin berät auch das Opfer, den Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin ganz gezielt. Wir machen jetzt das und das. Hier ist dieser Schwerpunkt und nachher kommt vielleicht noch ein anderer.
Kantonsgericht Zug. Wie hast du das, wie haben Sie das erlebt, Johannes Wendland, bei diesem Verfahren, das hier erst ganz kürzlich stattgefunden hat? Wie haben Sie das Bewusstsein, sage ich jetzt mal, des Gerichts erlebt für diese doch sehr problematische und sehr dringliche Situation dieser vier Menschen auf Paris?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Hauptverhandlung fand letzten Mittwoch statt. Es ist also noch sehr frisch. Die Richter und Richterinnen, die haben das gut unter Kontrolle, sich nicht zu sehr in die Karten schauen zu lassen, sondern sie äußern sich dann ja mit ihrem Entscheid, wenn er kommt. Der steht jetzt gerade noch aus über das Eintreten. Aber ich denke auch, also wie gesagt, die Menschenrechte spielen in dem Fall eine große Rolle, aber im erstinstanzlichen Gericht geht es erstmal um Schweizer Zivilprozessrecht und Zivilrecht. Und da haben wir am Mittwoch nicht viel Überraschendes gehört juristisch. Die Argumente, Holzim hat diverse Einwände, warum hier die Prozessvoraussetzungen nicht gegeben sein sollen und das Gericht nicht eintreten soll. Das Drop-in-the-Ocean-Argument war natürlich auch dabei. Auch das Argument, es handele sich um eine politische Frage und da habe ein Zivilgericht nichts zu suchen, war auch dabei, obwohl ja der IGH und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt haben, es geht ja auch um Menschenrechte beim Klimawandel. Und sobald wir im Feld der Menschenrechte sind, das sind Rechte, durchsetzbare, einklagbare Rechte, da sind wir nicht mehr im Bereich der reinen Politik. Also juristisch gab es jetzt aus meiner Sicht keine großen Überraschungen. Was mir persönlich viel stärker in Erinnerung geblieben ist, zwei der Klagenden waren ja auch angereist extra aus Indonesien, Ibu Asmania und Pak Arief. Und das war für mich persönlich eines Eindrücklichste, als Ibu Asmania auch selber das Gericht angesprochen hat. Es war eine Premiere in den Schweizer Gerichtssälen, weil hier zum ersten Mal eine Person aus dem globalen Süden, die selber unmittelbar das erlebt, gesprochen hat zu einem Schweizer Gericht, zu der Schweizer Öffentlichkeit. Und ja, hier in der Schweiz sind wir sehr gut geschützt vor dem steigenden Meeresspiegel. Das ist wirklich ein Problem, um das man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Aber als Ibu Asmania da gesprochen hat, im ehrwürdigen Saal in Zug, da ist das schon sehr deutlich geworden, was das bedeutet, wenn man jeden Tag ein Stück der Insel, jedes Jahr die Insel ein bisschen kleiner wird, ein Stück der Existenzgrundlage.
Also das Gericht, der Gerichtssaal oder das Auftreten vor Gericht auch als eine Inszenierung von dramatischen Situationen?
Also in dem Fall ist es, glaube ich, keine Inszenierung, weil es war jetzt nicht auf Dramatik ausgelegt. Es ist einfach so eine Frage, die das Gericht beantworten muss, ist, haben die Klagenden ein persönliches Interesse? Und die Gegenseite der Klagenden sagt, nein, sie haben kein persönliches Interesse, sie sind nicht ausreichend betroffen. Und es geht einfach darum, den RichterInnen auch klarzumachen, über wen entscheiden wir hier, was bedeutet das für die Menschen, wie sind die wirklich persönlich betroffen? Und klar, als Anwalt, Anwältin tut man sein Möglichstes, dem Gericht zu erklären, worum es geht, versucht das möglichst plastisch zu machen. Aber am Ende sind die Menschen, die wirklich betroffen sind, diejenigen, die es am besten erklären können.
Non, je voulais juste dire, là aussi, je pense qu'on a les différences culturelles dans notre pays, dans la partie francophone.
On était en train de les surpasser avec le rush du gramme qu'on va le surlever. Ouais.
Non, mais une anecdote peut-être, mais j'étais dans un procès pénal où il y avait des avocats germanophones et des avocats francophones. Et les avocats francophones de Genève, c'était ouais, tous des jeunes voix. Ils ont leur robe et ils plaident et c'est vraiment un peu quelque chose presque de théâtral. Et là, oui, je pense qu'on invoque des histoires, on essaie de vraiment raconter des histoires. Et les avocats germanophones, ils font un tout petit peu moins ça, des fois. Mais ils sont aussi
avec
forts.
Avec quel résultat? Qui est-ce qui...
Je pense que ça, c'est une autre discussion.
Ja, wir haben es gehört, nous l'avons entendu, que les droits humains sont importants à tous les niveaux des instances, dans tous les tribunaux. Mais ce que nous savons aussi, c'est que les droits humains actuellement sont sous pression. Et ils sont sous pression pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans notre pays. Et on le voit par exemple avec, comme vous l'avez évoqué, Xenia Rifkin, avec des instances qui se nient à traiter par exemple les cas de racial profiling, comme dans le canton de Vaud. Est-ce qu'il faudrait pas, en général, plus de conscience? On l'a déjà discuté, plus de conscience aussi de la part du public et aussi de la politique pour reconscientiser toutes les instances, et pas seulement les tribunaux, toutes les instances de l'importance de ces droits humains comme fondament de notre vie quotidienne et de notre culture.
Auf alle Fälle. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir immer mehr Menschen verlieren, die noch eine lebendige Erinnerung haben an den Zweiten Weltkrieg, wo die Menschenrechte einfach total implodiert sind. Und ich glaube, das ist eine der großen Fragen, mit denen wir in Europa uns auseinandersetzen müssen, dass wir so eine nonchalante Haltung haben. Ja, die Menschenrechte sind schon gut, aber wenn sie verletzt werden, dann ist es nicht so schlimm. Also das kann sehr schnell kippen und es betrifft diese nonchalante Acht nicht nur den Wert der Menschenrechte, sondern auch den Wert der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie. Also das, was wir sehen in den Vereinigten Staaten, ist sehr, sehr besorgniserregend. Und es ist nicht so, dass das in Europa nicht auch passieren würde. Schauen wir nach Ungarn, schauen wir
nach Deutschland.
Schauen wir nach Deutschland. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und dieses Bewusstsein, dass wir da näher an unseren Grundwerten bleiben müssen und immer wieder sagen müssen, das geht so nicht, das ist eine Verletzung des Rechts und das muss vor ein Gericht und dieses Gericht muss unabhängig entscheiden können, das müssen wir immer mehr und auch häufiger laut sagen.
Und das gehört dazu auch so etwas wie ein Bewusstsein, wir haben das ja schon angesprochen, dass Menschenrechte eben auch eine konfliktbeladene Materie sind, wo es eben nicht nur eine Lösung gibt, sondern wo eben auch um Lösungen gerungen werden muss.
Ja, und wir haben den ganzen Abend immer über Fälle gesprochen, die quasi eine Errungenschaft für die Menschenrechte sind. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, dass 95% der Fälle beim EGMR gleich beim Einzelrichter als nicht annehmbar erklärt werden. Es ist nicht so, dass einfach die Beschwerdeführenden immer würden siegen. Im Gegenteil, von dem haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Und das ist auch etwas bei der strategischen Prozessführung oder allgemein. Man muss auch bereit sein zu verlieren. Das ist ein Risiko, wenn man vor Gerichte geht.
Moi, je voulais dire qu'on doit peut-être aussi rappeler que les droits humains, ou certains droits humains, sont aussi très bien déjà intégrés dans notre système, et c'est grâce à ça que certaines choses fonctionnent bien. Un exemple, quand j'étais en Ukraine, donc j'observais les violations de droits humains, et ça nous arrivait souvent on faisait des visites dans les prisons et ça nous arrivait souvent qu'il y avait des gens qui avaient été arrêtés et pendant 3-4 jours ils étaient dans un endroit, ils ne savaient pas où. Et puis ils ont arrivé à la police et ensuite devant un procureur. Et en Suisse, par exemple, il y a une règle où on ne peut pas être arrêté plus que 24 heures. Donc au maximum après 24 heures, on doit être porté devant un ministère, un procureur. Et ça, c'est une règle, des fois on oublie que c'est aussi une protection des droits humains, c'est une protection de la détention arbitraire. Mais on n'en parle même plus, mais c'est déjà en fait un succès. Et je pense que souvent, c'est respecté.
Un principe qui est déjà mis en cause aux États-Unis par le gouvernement de M. Trump. Ouais.
Exact. Mais je pense, des fois, je veux dire, on doit rappeler que c'est notre fondement de notre société sur laquelle nous vivons très bien aussi.
Ich würde noch ergänzen, ich glaube, also was wir jetzt sehen in den USA, in Ungarn etc., es ist aber auch wirklich ein Weckruf für uns. Weil in meiner Generation, die in den 90er Jahren aufgewachsen ist, nach dem Fall der Mauer, wir kennen nichts anderes als Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat. Und wir dachten, es geht immer so weiter oder es wird immer besser, so dieses berühmte End of History. Und wir sehen jetzt, ja, das war offensichtlich nicht so, sondern Menschenrechte sind nichts Selbstverständliches, wir dürfen sie nicht für selbstverständlich nehmen. Sie sind sehr hart erkämpft worden in der Geschichte und sie müssen auch heute noch jeden Tag hart erkämpft werden. Und was ich sehr wichtig finde, ist, also es sind universelle Menschenrechte. Das heißt, die Menschenrechte gelten nur, wenn sie für alle gelten. Es kann nicht sein, dass wir haben unsere Menschenrechte und andere haben sie nicht, dann haben wir keine universellen Menschenrechte. Es gibt ja dieses Zitat von Martin Luther King, Ungerechtigkeit an einem Ort ist eine Bedrohung für Gerechtigkeit an jedem Ort. Und ich habe das Gefühl, wir in Europa haben das jetzt ein bisschen für selbstverständlich genommen, aber Menschen wie die Klagen auf Pulau-Pari, auch Menschen in Südafrika, auch Menschen, die bis zum Fall der Mauer halt noch zur UdSSR gehörten, die wissen, dass es nicht so. Wir müssen das jeden Tag neu erkämpfen und hoffentlich werden wir das jetzt auch merken und werden anfangen, uns zu wehren gegen diesen Rückschritt, den wir aktuell sehen.
Gleichzeitig, wenn wir nochmal auf die Schweiz zurückkommen, gibt es ja in diesem Land, ich sag's ein bisschen polemisch, jedes Mal einen Aufschrei, wenn die Schweiz verurteilt wird in Straßburg. Und es gibt so etwas wie eine leichte Weinerlichkeit, wenn es eben um diese Verurteilungen geht. Im Fall der Klimaseniorinnen war ja die Reaktion sehr stark. Jetzt gäbe es ja eine einfachere Lösung für dieses Problem. Ich sage jetzt in Anführungszeichen einfacher. Das heißt, wenn die Schweiz das Problem selber lösen würde, zum Beispiel, par exemple, avec une cour constitutionnelle qui serait là pour traiter ces cas de droits humains déjà dans le pays même. Quel est votre avis au sujet de cette grande discussion sur une cour constitutionnelle?
Also das Bundesgericht ist zum Teil ein bisschen in diese Rolle geschlüpft. Das Bundesgericht hat mittlerweile eine etablierte Rechtsprechung, dass es sagt, ja, wenn wir in Lausanne schon sehen, dass jemand in Straßburg Recht kriegen würde, dann geben wir ihm in Lausanne Recht, auch wenn die Verletzung in einem Bundesgesetz drin ist. Also in der Schweiz ist es ja so, dass das Bundesgericht an Bundesgesetze gebunden ist, auch wenn da Sachen drin sind, die die Bundesverfassung verletzen. Also wir haben so eine Mini-Verfassungsgerichtsbarkeit, wenn das Bundesgericht sieht, ja, das könnte in Straßburg dann wirklich schiefgehen. Aber in allen anderen Bereichen haben wir diese verfassungsgerichtliche Kontrolle nicht. Und das ist ein ganz bewusster Entscheid. Die Schweiz baut auf dem Prinzip auf, dass die Bundesversammlung das höchste Organ ist und die Richterinnen da nicht reinfunken sollen. Das hat seinen Preis. Wenn das Parlament aus politischen Gründen entscheidet, wir verletzen die Bundesverfassung, dann kann das Bundesgericht höchstens feststellen, aber es ist dann daran gebunden.
Und das kann dann je nachdem auch gegen den Föderalismus gehen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass der Bund sich Kompetenzen nimmt, die ihm eigentlich nicht zustehen. Und dann hätten die Kantone keine Möglichkeit da, einzuschreiten.
Genau. Also im Menschenrechtsbereich haben wir diese Mini-Verfassungsgerichtsbarkeit und eben allenfalls kann es dann doch noch nach Straßburg gehen und wir kassieren dann am Schluss doch noch eine Verurteilung von Straßburg. Aber im Bereich Föderalismus gibt es diese Kontrolle nicht. Da kann der Bund Kompetenzen an sich ziehen und das ist für unser Staatswesen auch eine gefährliche Tendenz, weil der Föderalismus natürlich davon lebt, dass die Kantone substanzielle Aufgaben in ihrem Bereich behalten können.
Und auch, wie wir gesehen haben, in gewissen Menschenrechtsfragen weitergehen als der Bund. Also, dass die Kantone weitergehen können in ihren Grundrechtsgewährungen, das ist ja auch dann ein Element in dieser Diskussion.
Genau, es gibt Kantone, die haben Grundrechtsansprüche, wie zum Beispiel ein Recht auf eine Wohnung oder größeren Anspruch auf Datenschutz oder Zugang zu gewissen Daten, die die Behörden gesammelt haben. Die gehen über das hinaus, was im Bund garantiert ist. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Menschenrechte sich weiterentwickeln und dass diese Kantone so quasi ein Labor sind, wo sich diese Grundrechte etablieren können, dass man sieht, die Welt geht auch nicht unter, wenn man ein Recht auf Wohnung gewährt und dass sich dann diese Rechte mit der Zeit auch auf Bundesebene etablieren können. Aber eben dafür braucht es lebendige Rechtskultur in den Kantonen, die eben auch geschützt wird durch ein Bundesgericht, dass diese Kompetenzen anerkennt.
Non, effectivement, et si vous me permettez un peu de pub, l'Institution suisse des droits humains vient de faire un petit catalogue de ces droits constitutionnels des cantons, où on voit vraiment très bien des belles exemples des cantons qui ont, par exemple, le droit à l'habitation, le droit à la nutrition, je crois. Donc... Allez sur le site isdh.ch et vous trouverez le catalogue.
Damit sind wir bei einem interessanten Stichwort angekommen, nämlich Menschenrechte auch als ein Laboratorium. Vielleicht abschließend, was eigentlich wird in diesem Laboratorium Menschenrechte denn am Ende verhandelt? Geht es hier um Gerechtigkeit? Geht es um Freiheit? Oder geht es um alles zusammen?
Moi, je trouve, au fin, ça touche à la dignité humaine, parce que c'est aussi un peu le principe de base des droits humains qui dit qu'on ne peut pas violer la dignité de chaque être, et les droits humains, des fois, sont une concrétisation de cette règle. Donc moi, je dirais, c'est la dignité humaine.
Das finde ich eine sehr überzeugende Antwort. Ich denke auch, ich hatte am Anfang gesagt, wie man in Südafrika die Verfassung als eine Brücke sieht von dem Unrechtsregime hin in eine neue Zukunft. Ein bisschen in Deutschland hat man es ja auch so gemacht. Da standen wir auch nach 45 vor einem absoluten Scherbenhaufen, wortwörtlich, aber auch moralisch und gesellschaftlich. Und hat auch versucht, sich eine neue Verfassung zu geben als einen Neuanfang. Und der erste Artikel ist dieser Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es ist zugleich der Horror der Vergangenheit, aber auch das Versprechen für die Zukunft. Und letztlich schwingt das, man sagt, jedes Grundrecht, jedes Menschenrecht hat eigentlich einen Menschenwürdekern. Also in jedem Menschenrecht, sei es auf Wohnung, sei es auf Leben, sei es auf Familie, geht es im Kern auch immer um die Würde des Einzelnen oder der Einzelnen.
Erklären Sie das Ihren Studentinnen und Studenten auch so, Helen Keller?
Ja, mein Standardsatz schon in der ersten Vorlesungsstunde ist, wo immer Sie auch enden werden, als Anwältin, als Beamter auf einem Zivilstandesamt, begegnen Sie den Menschen mit Würde, dann kommt es auch meistens mit den Menschenrechten gut.
Wir haben das vorher geübt mit diesem Schlusswort. Seien Sie nicht überrascht. Ja, und Artikel 7, um hier nochmal ein bisschen Werbung zu machen, bezieht sich ja auf Artikel 7 der Bundesverfassung, wo es eben um die Würde des Menschen geht. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei Ihnen, Johannes Wendland, Rechtsanwalt und engagiert im Bereich Climate Justice beim Hilfswerk HEX.
Vielen Dank.
Danke Ihnen, Helen Keller, Professorin für Staats- und Völkerrecht an der Universität Zürich und Richterin am Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina.
Hat viel Spaß gemacht.
Un grand merci aussi à Xenia Rifkin, avocate à Genève et membre du comité directeur de l'institution suisse des droits humains.
Merci à vous, Christophe Keller, et aussi à humanrights.ch pour l'organisation et l'invitation.
Das war Episode 20 von Artikel 7, unsere Live-Aufnahme im Käfigturm in Bern. Beachtet bitte unsere Crowdfunding-Kampagne auf wemakeit.com. Ohne eure Unterstützung können wir diesen Podcast nicht weiter produzieren. Es braucht also euren Beitrag, damit die Menschenrechte im Gespräch bleiben, damit sie präsent sind, gerade auch in Zeiten wie diesen. Wir zählen auf sie und bedanken uns. Artikel 7, Artikel 7 est un projet de humanrights.ch réalisé par Podcast Lab. Article 7, nous parlons des droits humains en Suisse, paraît tous les derniers vendredis du mois sur toutes les bonnes chaînes de podcast, sur le site humanrights.ch et sur podcastlab.ch. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Einstehen für die Menschenrechte, wo auch immer sie stehen.